Habt ihr euch schon mal so richtig was herbeigesehnt? So wie Kinder sich vielleicht auf Weihnachten freuen. Ja, der Adventskalender, wenn man da anfängt, eins, dann irgendwann mal 24 oder vielleicht die großen, wenn es so Richtung Urlaub geht, endlich mal ausspannen. So dieses Herbeisehen. Richtig herbeigesehnt haben sich auch die Israeliten, ein Befreier von dieser Besatzungsmacht zu Jesus Zeiten. Und die haben sich drauf gefreut, dass da jemand kommt, der ihnen diese Knechtschaft von diesem römischen Reich, die sich ja einmal so ums Mittelmeer rum so alles eingenommen hatten, was es da so gibt. Ja, und die wollten befreit werden. Und genau in diesen Wunsch hinein bekam Johannes der Täufer den Auftrag, von einem Erlöser zu sprechen, nämlich von Jesus Christus. Gott hat es ganz anders gemacht, als die Israeliten sich das vorgestellt hat. Und es war auch nicht die Erlösung von diesen Römern, von diesem römischen Reich, sondern es war eine Erlösung, von der wir schon gesungen haben, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Nicht eine Erlösung von einem irdischen Reich, sondern eine Erlösung in ein ewiges Reich hinein. Genau davon hat Johannes der Täufer erzählt. Er kündigt im Auftrag Gottes das Wirken von Jesus an, aber damit weckt er dann auch die Aufmerksamkeit dieser Schriftgelehrten, der Religionsführer von Israel. Er hat gewirkt etwas nördlich von am Nordufer des See Genezareth, wer Israel so vor Augen hat, ein paar Kilometer, schon einige Kilometer weg, und die hatten ja damals nicht die Möglichkeit, da in 2 Stunden mit dem Auto hinzufahren. Die mussten da gehen. Die Religionsführer aus Jerusalem, die haben ihn da verhört, was er denn da macht. Ja, nach dem Verhör, einen Tag nach dem Verhör, kam Jesus zu Johannes dem Täufer und ließ sich taufen. Johannes wollte das gar nicht. Er sagte, ich bin doch noch nicht mal wert, deine Riemen an deinen Sandalen zu lösen. Aber Jesus sagte zu ihm, lass es geschehen für dieses Mal. Ja, wie gesagt, Johannes der Täufer wurde verhört, aber so einen Auftrag Gottes, den kann man ja auch nicht einfach mal so sein lassen. Johannes hatte den Auftrag und den nahm er auch wahr, und dazu hatte er auch einen Mitarbeiterstab. Und zwei von seinen Mitarbeitern, die waren die späteren Jünger, Andreas und Johannes, der das Evangelium schrieb. Und am Tag nach der Taufe Jesu kommt Jesu nochmal vorbei und Johannes ruft aus, seht das Opferlamm Gottes. Ja, und zwei dieser Mitarbeiter, nämlich die ich gerade schon gesagt habe, die gehen dann weg vom Johannes, verlassen ihren alten Lehrmeister und gehen dann hin zu Jesus. Und genau das ist die Begebenheit, in die ich euch mit hineinnehmen möchte in unseren Predigttext, der in Johannes 1 steht, die Verse 35 bis 51. Oh, heute habe ich die Waffe dabei, auch wenn es Licht hat. Kleinen Moment. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er. Messias, das ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und das bedeutet Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der Andreas und Petrus auch kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Ja, da geht es ganz viel um Sehen und Gesehenwerden, um Weitererzählen. Wir haben es auch ja, teilweise schon gesungen heute. Die Überschrift heute soll heißen, Jesus sieht dich und lässt sich sehen. In diesem Predigttext, also als ich mich diese Tage da so drauf vorbereitet habe, da sind mir einige Dinge aufgefallen und ein paar möchte ich jetzt euch einfach weitergeben, weil so viele Dinge, die einem da auffallen, die kann man in so einer Predigt einfach gar nicht von sich geben. Schade eigentlich. Aber einige wichtige Dinge sind, oder der erste Punkt ist, Jesus begeistert. Jesus begeistert Johannes den Täufer. Der ist so begeistert von ihm, klar, es war sein Auftrag, ihn zu verkündigen. Aber der ist so begeistert von ihm, dass als er ihn nochmal sah, er ausrief, seht, das Opferlamm Gottes. Der war völlig geflasht von den Begebenheiten vorher, wie gesagt, von Jesu Taufe, von dem Verhör vielleicht noch vorher. Und jetzt steht er da, wahrhaftig, dieser Jesus Christus, auf den er, wo er die Ehre hatte, auf ihn aufmerksam zu machen. Aber Jesus begeistert nicht nur Johannes den Täufer, Jesus begeistert auch Andreas und Johannes. Die hörten diesen Ausruf von ihrem damaligen Meister oder Lehrer Johannes oder Arbeitgeber oder wie auch immer. Da haben sie ja ihm zugearbeitet. Und ja, Jesus bemerkt die. Wir kommen da nachher noch drauf. Jesus bemerkt die beiden und fragt, was wollt ihr? Und die sind dann von dieser Begebenheit so begeistert, dass sie ausriefen, Rabbi, Meister. Und dann wollten sie gleich mal wissen, wo der wohnt. Der Hintergrund darüber ist die Frage nach der Wohnung, dass es damals üblich war, dass die Schüler zu ihren Lehrern nach Hause gingen und dort unterrichtet wurden. Und weil sie von diesem Jesus einfach mehr wissen wollten, weil sie erfahren wollten, wer dieser Jesus ist, ging sie ihm hinterher, er lud sie ein und die blieben gleich bei ihm. Die waren so begeistert, dass sie gleich bei ihm blieben und zuhörten. Und der Andreas, der war gerade noch so begeistert, dass es ihn noch nicht mal dort hielt, sondern der das sofort weitererzählt hat. Er fand dann seinen Bruder Simon Petrus. Er fand seinen Bruder Simon. Er hat ihn gesucht und dann sagte er zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den Christus, den Gesalbten, der, auf den wir schon so lange gewartet haben. Ich habe gesagt, Israel war besetzt, aber es war auch verheißen, dass dieser Erlöser kommt. Als Andreas begriffen hatte, wer Jesus Christus ist, hat er sich sofort aufgemacht. So begeistert war er von Jesus. Und Jesus begeistert auch Philippus. Die sind dann nachher unterwegs und Philippus läuft denen über den Weg. Und Jesus sagt zu Philippus, folge mir nach. Und was macht er? Der tut's sofort. Und er ließ sich begeistern von Jesus. Und dieser Philippus, der war dann so begeistert, der sagt es dann gleich mal Nathanael weiter. Der traf seinen Freund unterwegs und konnte nicht umhin, um von Jesus weiter zu erzählen. So begeistert war der von Jesus. Ja, und was sagte er? Der bei Mose im Gesetz beschriebene und von den Propheten angekündigte ist da. Und Jesus begeistert dann auch Nathanael. Nathanael zuerst kritisch, ne, was soll denn da Gutes kommen? Aber dann ist er völlig begeistert. Und er ruft aus, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Und ich denke, so ist es auch heute noch. Wenn Jesus wirklich begegnet, der wird begeistert sein von Jesus. Wenn Jesus wirklich in sein Leben lässt, der wird begeistert sein von Jesus. Jesus begeistert die Menschen, weil er ein Gott ist, der sich sehen lässt und der die Menschen sieht. Und jetzt frage ich dich, begeistert dich Jesus auch? Ich habe mich gefragt, wo begeistert mich Jesus noch? Vielleicht, wenn du zum ersten Mal hier bist oder von Jesus ganz neu hörst, magst du neugierig sein auf diese Begegnung von diesem Jesus, der die Menschen so begeistert? Du bist vielleicht eher ablehnend. Wir kommen da noch drauf. Ich lade dich nachher nochmal ein. Aber für die, die schon vielleicht lange mit Jesus gehen, die schon lange Jesus-Nachfolger sind, wirst du irgendwann mal abgestumpft von unserem Herrn? Bist du noch begeistert? Oder sind seine Segnungen, seine Verheißungen so selbstverständlich geworden in deinem Leben? Haben wir nicht manchmal die Dankbarkeit verloren, seinen Verheißungen, seinen Segnungen gegenüber? Und was hat er nicht alles getan? Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Dass wir Abendmahl miteinander feiern, dass wir uns das in Erinnerung rufen, was der Herr Jesus Christus für dich und für mich, für jeden Einzelnen getan hat. Sind wir noch begeistert davon, dass die Tür zum Himmel offen steht? Dass wir vor diesen Thron treten dürfen, um anzubeten? Oh, ich wünsche mir so, dass wir ganz neu Begeisterung erleben mit Jesus Christus. Dass sich das auch in unserer Gebetszeit, dass es dort zum Ausdruck kommt, dass wir vor diesem Thron stehen dürfen, ihn anzubeten. Ja, dass wir die Hände heben, so wie David, so wie Salomo. Wenn nicht körperlich, dann wenigstens im Geist. Die haben es damals getan, die hatten die Freiheit. Haben wir diese Freiheit, uns von Jesus begeistern zu lassen, uns von unserem Gott begeistern zu lassen? Jesus möchte begeistern. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit, wo du so ganz neu mit Jesus unterwegs warst. Warst du da nicht begeistert, so ganz erfüllt hier drin? Wolltest du es jedem weitererzählen, weil das ja alles plötzlich so logisch wird, wenn man mit Jesus beginnt? Und ich wünsche mir, dass sich diese Begeisterung in dir wieder neu groß macht. Am Anfang vom Jahr ist doch so eine gute Gelegenheit, auch sich das wieder bewusst zu machen, dass Jesus begeistert. Vielleicht bist du abgelenkt von Kummer und Sorgen. Aber was stellst du dann in den Mittelpunkt? Ist es die Anklage, dass dir deiner Meinung nach Jesus zu wenig hilft in deinem Leben? Oder ist es die Dankbarkeit für das, was er für dich getan hat? Vielleicht ist heute ein Tag, darüber nachzudenken, sich neu von Jesus begeistern zu lassen. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, Jesus lädt ein. Ja, die ersten zwei Jünger, Andreas und Johannes, die sahen Jesus, die gingen ihm hinterher. Und Jesus bemerkte die beiden. Und so ist Jesus, wenn er da ist, lädt er ein. Er merkt, wenn du ihn suchst. Wenn er vorbeikommt, merkt er, wenn du ihn suchst. Und er fragt nach. Du bist ihm nicht egal. Vielleicht durch diese Predigt heute. Hier im Text passieren dann entscheidende Dinge, oder das sind mindestens mal zwei ganz entscheidende Dinge. Als die beiden Jesus sahen, hat sich daraus ein Folgen entwickelt. Die gingen ihm hinterher. Und dieses Folgen, das war der Einstieg zu einer geistigen Nachfolge, zu einer Lebenshingabe, zu einer Erkenntnis, dass Jesus Christus ein Leben in Ordnung bringen möchte und dass dieses Folgen ein Ziel hat. Und welch entscheidender Tag war genau dieser Tag im Leben von den beiden. Kommen da auch noch drauf. Aber zum anderen, Jesus hat sich umgedreht und hat sie gefragt, was wollt ihr? Wenn Jesus dich fragt, was willst du? Wie ist deine Antwort darauf? Wir suchen ja manchmal viele Dinge. Die Antwort der beiden, die dreht es sich nicht um dieses Was. Wir können ja viele Dinge suchen. Glück, Geld, Macht, Reichtum, vielleicht ein Zuhause, eine Aufgabe, kommst dir nutzlos vor. Aber die Antwort der beiden, die drehte sich nicht um solche materiellen Dinge, die ging nicht um ein Was, sondern sie ging ganz direkt um das Du. Sie ging um ein Dich. Es ging um Jesus. Die Antwort der beiden ging um Jesus. Sie wollten wissen, wo er denn wohnt, damit sie von ihm lernen konnten. Und weil sie Jesus selbst suchten, bekamen sie alles in ihrem Leben. Sie bekamen alles geschenkt, so wie jeder, der mit Jesus Christus ein Leben beginnt, der beginnt, ihm zu vertrauen, bekommen die beiden alles geschenkt. Wenn du Reichtum suchst, wirst du ihn finden in Jesus. Aber nicht der Reichtum, der hier auf der Erde verrottet und von den Motten gefressen wird, sondern ein Schatz im Himmel. Ein Reichtum, den du in Jesus Christus hast, der dir alles geben wird in deinem Leben, was du brauchst. Ja, Jesus lädt ein. Genauso geht es weiter. Jesus hat Andreas und Johannes begeistert. Sie folgen ihm und sie ließen sich von ihm einladen. Und jetzt laden sie weiter ein. Weil Jesus begeistert, laden die Freunde weitere Menschen zu Jesus ein. Das ist so ein Punkt, ich habe es schon gesagt, lassen wir uns von Jesus begeistern und laden wir dann andere zu Jesus ein? Ich denke, wir dürfen das mit Worten tun, aber wir dürfen das auch mit unserem Leben tun. Und wenn wir begeistert leben mit Jesus, dann ist das schon die erste Einladung. aber eben auch in Wort und Tat. Andreas wurde zum Wegbereiter für Petrus, weil er ihn eingeladen hat. Er wurde zum Wegweiser. Und ich denke, so eine Einladung unserem Nächsten gegenüber, das ist oft der erste wichtige Dienst, um Jesus anderen bekannt zu machen. Und vielleicht geht die Predigt auch nur an mich, aber ich frage mich immer wieder, wo lade ich denn meine Freunde noch ein, die Jesus noch nicht kennen und die ich schon 30 Jahre mit denen irgendwo befreundet bin. Lade ich die wirklich noch ein? Ja, Philippus lädt Nathanael ein, der ist ja zuerst kritisch, wird aber zum begeisterten Jesus-Nachfolger. Jesus braucht uns nicht, das wissen wir, um sein Reich zu bauen, aber wenn wir einladen, kann Jesus selbst dadurch Menschen ansprechen. Und ich frage dich, bist du bereit, Menschen zu Jesus einzuladen? Nicht, oder du lädst sie vielleicht nicht ein, weil du weißt, dass sie Jesus sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, so wie Nathanael. Aber Nathanael, der wird auch ganz direkt von Jesus angesprochen. Jesus sah ihn doch schon, bevor Philippus ihn ansprach. Er war doch schon längst von Jesus vorbereitet. Was trauen wir eigentlich unserem Herrn zu, wenn wir denken, jemand anderes einzuladen, der kritisch gegenüber Jesus ist und kritisch von ihm spricht, dass er nicht doch schon längst vorbereitet ist? Ich behaupte, wenn du Menschen ansprichst und sie einlädst, die sind schon lange von Jesus vorbereitet. Ja, wenn du den Weg hierher gefunden hast, bist du direkt von Jesus eingeladen worden. Durch ein Werkzeug Gottes. Wenn du andere eingeladen hast, so bist du ein Werkzeug Gottes. Denn genau so spricht Gott die Menschen an. So beruft er und so adelt er jeden einzelnen Menschen, Mitarbeiter zu sein in diesem herrlichen Reich, das schon jetzt beginnt. Jesus lädt ein, weil er die Menschen sieht und sich sehen lässt. Aber er überredet niemand. Er sagt, komm und prüfe es. Jesus Christus ist das Gegenteil eines Verführers. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, im Himmel gibt es nur Freiwillige. Er lädt dich ein zu prüfen, aber zu dieser Prüfung, da musst du schon selbst kommen. So wie beim Führerschein und bei der Klassenarbeit und vom Diplom. Diese Prüfung nimmt dir niemanden ab. Und deshalb diese herzliche Einladung, wenn du eingeladen bist in Gottes Reich, dann nimm diese Einladung an. Und dort, wo du andere einlädst, lade ich dich ein, zum Wegweiser für andere zu werden. Weil Jesus Christus selbst es ist, der einlädt. Ein dritter Punkt, Jesus räumt auf. Jesus räumt auf. Die Reaktion von Nathanael, als er von Philippus angesprochen wird, was, aus Nazareth soll Gutes kommen? Er ist unheimlich kritisch. Das soll wahr sein. Und ich denke, so reagieren auch viele Menschen heute, die da sehr, sehr kritisch sind. Menschen, die sich noch nie so richtig mit Jesus beschäftigt haben, aber auch Menschen, die sich mit Glauben auseinandersetzen. Und vielleicht eine sehr, ja, mit Glauben auseinandersetzen und vielleicht auch mit dem christlichen Glauben. Es gibt da nicht nur den christlichen Glauben, aber die vielleicht einer sehr liberalen Bibelauslegung bis jetzt aufgesessen sind. Und es ist einfach so, wenn von der Kanzel herab vergessen wird, und da müssen wir einfach auch aufpassen, weil der Widersacher, der möchte zerstören bis in die bibeltreuesten Gemeinden hinein. Aber wenn von der Kanzel vergessen wird und versäumt wird, das Evangelium zu predigen, so könnten doch die Zuhörer irgendwann mal meinen, man brauchte diesen Jesus doch gar nicht mehr, diesen gekreuzigten und auferstandenen. Wenn die Osterbotschaft geleugnet wird, können Menschen kritisch werden, Vorurteile haben. Und vielleicht kennst du da welche. Aber die gute Botschaft ist doch, Jesus lädt nicht nur ein, sondern er räumt auch auf mit diesen Vorurteilen. Der Nathanael, der kannte die Bibel und das Alte Testament. Philippus sagte zu ihm, sie hätten den Messias gefunden und beschreibt Jesus als den Sohn Josefs aus Nazareth. Und ich denke, dass die beiden schon sehr, sehr oft zusammengesessen haben und diese Bibel, dieses Alte Testament studiert hatten. Die kannten sich aus. Aber Nathanael hatte trotzdem erstmal Vorurteile. Gutes aus Nazareth, wenn er biblisch reagiert hätte, dann hätte er vielleicht Micha 5, Vers 1 zitiert und gesagt, dass der Messias aus Bethlehem kommt und nicht aus Nazareth. Aber er sagt einfach, da kann nichts Gutes von kommen. Das war kein rationaler oder biblischer Einwand, das war ein Vorurteil. Und wisst ihr, Jesus stört sich nicht daran. Er sah das Herz von Nathanael, dass er Gott wirklich dienen wollte und nannte ihn nicht nur beim Namen, sondern sah in sein Herz. Und Nathanael ließ sich ansprechen und er erkannte Jesus Christus als den Sohn Gottes, als den König an, weil er vorbereitet war. Wie viele Menschen um uns herum geht es vielleicht ähnlich? Menschen, die Erfüllung in ihrem Leben suchen. Vielleicht sind es Muslime, vielleicht Esoteriker, vielleicht auch, wie schon angesprochen, Menschen, die in christliche Gemeinden gehen, in denen das wahrhaftige Wort Gottes, die Bibel, verwässert wird oder das Evangelium einfach ausgeklammert wird und gegen Politik ausgetauscht wurde. Trauen wir uns, diese Menschen einzuladen, weil Gott sie sieht? Laden wir sie ein, weil sie schon lange vorbereitet sind und weil Gott diese Vorurteile aufräumen möchte? Laden wir sie ein, weil Gott sie sieht und er sich auch in ihrem Leben sehen lassen will? Dazu kommen wir zum vierten Punkt. Jesus baut sein Reich. Jesus beginnt hier, seine Jünger zu rufen und sie zu berufen. Und was für ein bunter Haufen war das? Und was für, ich sage jetzt auch mal, unfähige Menschen waren das? Und vielleicht auch unwürdige Menschen. Ja, als erstes dieser Zöllner, dieser Zolleinnehmer, die ja bekannt dafür waren, die nicht nur den Zoll nahmen, sondern eben auch sich ihre eigenen Taschen vollstopften. Das war ganz üblich dort. Dann kamen da Menschen dazu vom Land, Fischer, Pharisäer, wie wir gerade gesehen haben, Zweifler, Thomas, der hat gezweifelt bis zum Schluss. Da war alles dabei. Wenn wir hier den Simon nehmen, diesen Simon Petrus, wo Jesus sagt, du sollst Fels heißen, dieser Fels, wo er seine Gemeinde darauf bauen möchte, der wurde ja erstmal von seinem Bruder Andreas, musste ja erstmal dazugerufen werden. Und dann bekommt er von Jesus auch gleich diesen neuen Namen, Fels. Aber dabei, Fels ist ja was Stabiles, das ist ja was, wo man wirklich drauf bauen möchte. Nicht so wie auf dem Knollenmergel hier, so bei uns manchmal in der Gegend. Auf dem Felsen, da steht es stabil. Aber der Petrus, der war doch alles andere als stabil. Der war doch eher instabil. Denken wir an die Fußwaschung. Was sagt der Petrus dort? Nein, Jesus, du kannst mir doch nicht, du bist doch der Herr. Du kannst doch mir nicht die Füße waschen. Und als er, dann kam dieser Wendepunkt und sagt, naja gut, also wenn du dann schon bist, dann schon, doch schon alles. Oder am Ende seiner Ausbildung oder seiner Lehre mit dem Meister selbst im Garten Gethsemane, da hieb er gleich mal das Ohr von dem hohen Priester ab, das gleich dann Jesus gleich auch noch heilen durfte. Ja, er verleugnete ihn. Petrus, das war ja keiner, der stabil war, aber er bekam einen neuen Namen. Und Gott gefiel es, diesen Petrus als Prediger, als Gemeindeleiter, als Mitautor der Bibel und als Missionar einzusetzen. Gott hat ihn verändert. Er ließ sich von Gott verändern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Gottes Anspruch in seinem Reich, soll ich es euch mal vorlesen, Gottes Anspruch in seinem Reich, Matthäus 5, Vers 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Okay, also ich bin da gleich mal raus. Vielleicht seid ihr's, aber ich nicht. Aber genau so ist Gott. Gott baut sein Reich mit unvollkommenen Leuten, die sich durch Jesus Christus in den Augen vom Vater im Himmel vollkommen machen lassen wollen. Gott baut sein Reich mit völlig unvollkommenen Menschen. Denken wir nochmal an Jakob. In Vers 51 wird ja diese Himmelsleiter angesprochen, die Jakob auch sieht in 1. Mose. Aber wer war Jakob? Es war ein Betrüger. Der war hinterlistig. Der stahl seinem Bruder den Segen und Gott gefiel es trotzdem, ihn zum Stammvater seines Volkes zu machen. Gott hat ihn verändert. Nehmen wir Paulus, ein Mörder, einer der ersten Christenverfolger bis in den Tod hinein der damaligen Christen. Und was geschah? Nach einer Begegnung mit Jesus wurde er zum Prediger, zum Evangelisten, zum Missionar, zum Mitautor der Bibel. Gott gefiel es, ihn zu verändern, ihn zu gebrauchen. Gott baut sein Reich auch und vor allem mit solchen Menschen. Aber die alle mussten eingeladen werden. Tun wir das? Gott baut sein Reich mit unvollkommenen Menschen. Ihr seht es hier. Ich darf hier stehen und das Wort Gottes auslegen, auch wenn es diese Woche etwas pressiert hat. Und es vielleicht nicht so tief geht wie vielleicht auch sonst. Aber wie beschämend ist es, dass ich hier stehen darf. Der Vater eines Freundes von mir, der schon seit seiner Jugend auch mit Jesus Christus geht, der sagt jedes zweite Mal, wenn er mich sieht, oh Kerle, ich hätte nie gedacht, was mal Jesus aus dir machen wird. Der kannte mich vor meinem Start und nach meinem Start mit Jesus Christus, der ein neues Leben geben möchte, der so vieles bei mir verändert hat. Aber wahrscheinlich hat er auch Sorgen um seinen Sohn, um meines schlechten Einflusses willen, mag alles sein. Aber was er nicht getan hat, der hat nie aufgehört daran zu glauben, dass Jesus Veränderung schenken kann. Und ich weiß, ich muss mich noch weiter verändern lassen. Das müssen wir uns alle. Aber Gott schenkt Gnade in ein Leben hinein. Und du kannst an dieser Stelle deinen Namen setzen. Gott möchte mit dir sein Reich bauen. Gott möchte dich haben. Gott baut sein Reich mit jedem Einzelnen. Und wenn du beginnst, ihm zu vertrauen, dann lässt er dich in den Himmel blicken, so wie hier am Schluss vom Text. Von dem Tag an, an dem du beginnst oder begonnen hast, dein Leben Jesus anzuvertrauen, dann kannst du in den Himmel schauen, dann kannst du in diesen Himmel blicken. Dann bekommst du einen neuen Namen, eines Tages auf jeden Fall im Himmel. So steht es in Offenbarung 2, Vers 17. So wie Simon einen neuen Namen bekommen hat, so bekommst du einen neuen Namen in diesem Reich. Und deshalb möchte ich euch einfach einladen, dass wir als Gemeinde, dass wir alle miteinander uns in diesem neuen Jahr einfach an der Hand nehmen, dass wir gemeinsam durch dieses neue Jahr gehen, um Menschen zu Jesus einzuladen. Das nicht bei der Evangelisation lassen, die gut war, wo wir Menschen zu Jesus einladen konnten, aber dass wir das immer und immer wieder neu tun. Lasst uns gemeinsam in das Jahr gehen, um Gemeinde zu leben, um gemeinsam seine Werkzeuge zu sein, jeder an seinem Platz. Lasst uns gemeinsam ihm dienen, dem Höchsten, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Lasst uns gemeinsam vielleicht auch wieder ganz neu unseren Herrn Jesus finden. Uns gemeinsam ganz neu wieder begeistern lassen, dort wo die Begeisterung verloren ging. Lasst uns gemeinsam gehen und Jesus Christus auch ganz bewusst in unsere Mitte stellen, weil er ein Gott ist, der dich sieht und ein Gott ist, der sich sehen lässt. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich sehen lässt und der mich sieht, der uns alle sieht. Und so lass uns doch gemeinsam wirklich mit dir gehen, dass wir Menschen zu dir einladen, dass du dein Reich bauen kannst, dass erfüllt wird, was du gesagt hast, dass wirklich jeder von diesem Evangelium hören soll, damit die Voraussetzung geschaffen wird, dass du, Herr Jesus, wiederkommst, um uns abzuholen, um uns zu dir zu nehmen. Ja, wir sehnen uns diesen Tag herbei, aber bis dorthin wollen wir dir treu sein, wollen wir dir dienen und das wollen wir gemeinsam auch als Gemeinde tun. Danke, dass du Gelingen dazu schenkst. Amen.